So, Korintherbrief geht zu Ende. Ich habe über den letzten Abschnitt zu predigen. Zuerst möchte ich den gesamten Predigttext lesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Und ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennten solche an. Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jeschuas sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Messias Jeschua. Amen. Kapitel geht zu Ende, der ganze Brief geht zu Ende und ich habe mir gedacht, ein Thema hier zu wählen aus den letzten Versen ist ziemlich schwer. Ich werde wie ich das üblich mache, durch den Text einmal durchgehen und am Ende nochmal zu dem Text zurückkommen, um vielleicht den einen oder anderen Gedanken zu unterstreichen. Etwas später werdet ihr merken, oder ich werde dann erklären auch, warum diese Unterstreichung oder die Wahl mir schwer gefallen hat. Ich ermahne euch oder ich bitte euch, Brüder, und ihr kennt das Haus des Stephanas. Das Haus von Stephanas, das sind die Erstlinge von Achaia gewesen. Das sind die Ersten, sehr wahrscheinlich, die auch zum Glauben kamen. Und er ist dann mit seinem Haus, haben sich in den Dienst für die Heiligen gestellt. Das heißt, dieses Haus hat eine Entscheidung getroffen, den anderen zu dienen, so Paulus. Und dann sagt er, dass auch ihr euch solchen unterordnet. Aha, welchen solchen, die sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Das erinnerte mich beim Lesen an den Spruch. Es gibt einen Spruch aus der rabbinischen Tradition, der lautet, meistens wird übersetzt, suche dir einen Rabbiner. Im Originaltext heißt es, mache dir einen Rabbiner. Und dann gibt es selbstverständlich Kriterien, wie man den Rabbiner sucht bzw. macht. Und auf den soll man hören. Paulus sagt hier, schaut euch dieses Haus an. Solchen sollt ihr unterordnen. Und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Ich finde es schön, dass die Elberfelder Übersetzung hier bei diesem Wort abmühen geblieben ist. Abmühen, hart arbeiten. Interessant ist, dass Paulus, wenn er den Dienst, den er tut oder die anderen tun, mit diesem wunderbaren Wort abmühen, hart arbeiten, wiedergibt. Dazu kommen wir noch mal zurück. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus. Er freut sich, dass er besucht wird und er sagt, diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Das ist auch logisch. Paulus gehört zu den Männern Gottes und man, die gerne Gemeinschaft haben. Das durchdringt irgendwie so seine Biografie. Er möchte mit den Menschen reden. Er möchte in Gemeinschaft sein. Er möchte nicht alleine sein. Er möchte weitergeben, aber auch bekommen. Man sagt, ja, es gibt Menschen, die möchten weitergeben. Die möchten weitergeben. Ja, aber gleich, das sind Menschen auch, die etwas bekommen durch diesen Austausch. Und Paulus gehört zu den Menschen, die gerne weitergeben, aber auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern genießen und wertschätzen. Und wenn Paulus sich in den Umständen befindet, dass er keine Gemeinschaft hat, dann freut er sich selbstverständlich, wenn jemand ihn besucht und ihm Gemeinschaft anbietet. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Das ist, das muss nicht sein, aber sehr wahrscheinlich ist das eine idiomatische Wendung. Das ist dann ein Ausdruck, der nicht direkt dann wörtlich übersetzt werden muss, um verstanden zu werden. Denn sie sind mir und euch gefallen haben, den Geist von jemandem erquicken, beziehungsweise beruhigen, den Geist beruhigen, gefallen haben. Sie haben meinen und euren gefallen. Erkennt nun solche an. Zuerst sagte, ordnet euch unter solchen, und hier sagte, erkennt solche an. Interessante Wahl bei der Elbefelder Übersetzung anzuerkennen. Es klingt so fromm, so. Wir sollen den Dienst anerkennen. Ist auch richtig. Ich möchte das gar nicht in Frage stellen. Aber geht es hier dann nur um die Anerkennung, die Paulus von den anderen fordert? Denn das Wort, was hier gebraucht wird, in erster Linie heißt erkennen, verstehen, wissen. Versteht solche, die so beschaffen, die solche Menschen sollte verstehen. Dass ihr versteht, worum es hier geht, um wen es hier geht, sagt Paulus. Dazu kommen wir auch zurück. Es grüßen euch, und dann Abschlussworte von Paulus in der Reihe, es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Die ganz normale Grüße werden mitgegeben, wie das so auch üblich ist, auch heute. Klar, heute schreiben wir mit freundlichen, mit lieben, mit sonstigen Grüßen. Ich schreibe meistens dann Shalom drunter. Ist im Prinzip alles ähnlich. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Haus. Sie haben eine Hausgemeinde. Interessant ist, das ist eine Nebenbemerkung, die entsteht vielleicht aus meiner Liebe zum Hebräerbrief. Es gibt eine Theorie, dass Prisca die Autorin des Hebräerbriefes ist. Aber das ist eine Theorie, die gibt es schon seit 130 Jahren. Mit ihrem Mann selbstverständlich, deswegen ist dieser Text so anonym gewesen, weil, naja, eine Frau, biblischen Text, naja, die Welt war damals auch konservativ. Aber das ist nur eine Bemerkung, sie hatten eine Hausgemeinde. Es grüßen euch auch die Brüder alle. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Ansichten, was ist hier dann unter dem heiligen Kuss zu verstehen. An sich, es war üblich in der damaligen Welt, einen respektvollen Kuss zu geben, entweder auf die Hand, Stirn, auch Lippen zwischen Männern, Wange im Prinzip, alles war zur damaligen Zeit gegeben, in unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich. Es geht in erster Linie darum, um den Umgang miteinander. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Es gibt ja diese Diskussion, hat Paulus Korintherbrief geschrieben, ist der von Paulus oder nicht? Sehr wahrscheinlich hat Paulus den nicht geschrieben, er hat den diktiert und dann möchte er irgendwas drunter schreiben mit meiner Hand. So ist die Meinung zu dieser Stelle. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dass er ein paar Worte reinschrieb und das war üblich zur damaligen Zeit, jemanden zu haben, dem man die Texte diktiert. Und dann ein sehr harte, aber sehr schöne Worte, die wir hier lesen. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht, Maranatha. Schöne und gleichzeitig harte Worte. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, und interessant ist, das Wort, was hier benutzt wird für die Liebe, ihr kennt ja diese Theorie, es gibt das Wort für Agape, die göttliche Liebe, was selbstverständlich nicht stimmt. Und es gibt dann das Wort für die freundschaftliche Liebe, Phileo. hier das Verb, das ist dann die freundschaftliche. Und dann sehen viele irgendwie so einen Widerspruch zwischen diesen zwei Lieben. Hier wird diese freundschaftliche Liebe irgendwie gebraucht, wobei Paulus in diesem Brief ein paar Mal gesagt, mit der Liebe Agape liebt den Herrn oder die Liebenden, die Gottliebenden mit der Liebe Agape. Wen meint er hier? Es gibt dann zwei Hauptmeinungen. Meint er die Empfänger oder meint er im Allgemeinen die ganze Welt? Das ist so mal die Frage. Und ich tendiere zu der Meinung, er meint in erster Linie die Empfänger des Briefes, um sie nochmal darauf hinzuweisen, wie stehen sie zu dem Herrn? Wie stehen sie zu dem Herrn? Was für Beziehung ist dann bei ihm? Wie sind sie ihm eingestellt? Und deswegen die Wahl bei dieser Liebe ist, denke ich ja, von Paulus bewusst gewesen, weil das beschreibt gewisse Nähe, so eine freundschaftliche Nähe. Wie stehst du zu dem Herrn? Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Der sei verflucht. Wie stehen wir zu Jeschua? Wie stehen wir zu dem Herrn? Haben wir ihn lieb? Ist er für uns eine Abstraktion? Oder haben wir eine freundschaftliche Einstellung? Freundschaftliche Liebe, freundschaftliche Gefühle. Ist er für uns nah? Wer nicht, der sei verflucht. Hart, aber beschreibt für Paulus am Ende des Briefes den Kern des Glaubens. Und die letzten Worte dieses Verses, Maranatha, wird unterschiedlich übersetzt. Unser Herr kommt, das ist die, es gibt eine andere Art zu übersetzen, das ist ein aramäischer Ausdruck, hier in den griechischen Buchstaben geschrieben, unser Herr komm. Ich denke, Paulus sagt eher, das ist kein Aufruf, unser Herr komm, sondern das ist eine Feststellung, unser Herr kommt. Die Erwartung der Ankunft, vor allem der damaligen Zeit bei Paulus, war ziemlich hoch. Zwar haben wir circa 2000-jährige Erfahrung des Wartens, aber dieser Spruch bleibt weiterhin bestehen, weil wir auch wissen, die Ankunft ist da, der kommt. Unser Herr kommt, der ist im gewissen Sinne unterwegs. Die Gnade des Herrn Jeschuas sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Messias Jeschua. So der Text. Ich habe mir die Frage gestellt, welchen Text oder welche Stelle, welchen Gedanken möchte ich hier akzentuieren, unterstreichen. Und es fiel mir tatsächlich die Entscheidung schwer, weil die auch in gewissem Sinne persönlich ist. Es geht hier um Anfang dieses Textes. Ich bitte euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass er der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Menschen entscheiden sich für den Dienst. Als ich ordiniert, nämlich ich wollte nie pastoralen Dienst ausüben. Ich muss gestehen, tatsächlich nie. Auch als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, wollte ich nicht in den pastoralen Dienst. Ich habe mir die pastorale Tätigkeit angeschaut, denke ich, nee, da mache ich nicht mit. Tut mir leid. Theologie studieren, kein Problem. Lehren, auch okay, aber in den pastoralen Dienst, tut mir leid. Sucht einen anderen. Deswegen ist das für mich so persönlich gewesen, diesen Text zu wählen. Weil ich denke, darf ich das? Darf ich das überhaupt als derjenige, der sich auch in den Dienst gestellt hat, darf ich das so mal predigen? Weil, und ich verrate euch was, es gibt so einen Wunsch von den Pastoren, dass die Gemeinde selber mal diese Texte liest und erkennt, ja, ihr sollt solchen euch unterordnen. Und das wünschen sich die Prediger bzw. die Gemeindeleiter. Ach, wie schön, wenn die Gemeinde das so liest im Geheimen zu Hause und dann unterordnen. Das ist so schön. Und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Dieses Abmühen, Paulus wählt ein Wort, sich abmühen, hart arbeiten und gebraucht dieses Wort meistens für den Dienst. Wie, wartet ganz kurz, ist das jetzt nicht so wunderschön, als Prediger mal hier zu stehen, so wunderschön, die Blicke zu genießen? Das ist schon mal der Ruhm, den man bekommt. Das ist schon mal eigentlich der Lohn, das ist schon die Anerkennung. Was für Abmühen. Schon, Paulus gebraucht regelmäßig das Wort Abmühen. Ich genieße es, wenn ich mit den anderen Gemeindeleitern und Männern und Frauen im Dienst, dass wir uns zusammentreffen. So, es gibt ja Pastorentreffe. Die messianischen Gemeindeleiter, wir haben auch so Gemeinschaften, wo wir zusammenkommen und es wird aufgenommen, es wird dann hochgeladen, wo wir uns austauschen. Ich wollte ein anderes Wort mit dem, glaube ich, ausholen oder sowas benutzen, aber für die Aufnahme austauschen. Die Gemeindeleiter kommen zusammen und tauschen sich aus über ihren Dienst. Über ihren Dienst. Und da, hinter den geschlossenen Türen, die Gemeindeleiter, die Männer im Dienst, die berichten, dass Paulus recht hat. Sich abmühen heißt das. Ich kenne einige Gemeindeleiter, die den Dienst entweder hingeschmissen haben, die gesagt haben, nö, möchte ich nicht mehr. Ich sehe mich nicht berufen, geistliche Erklärung. Ich kenne welche, die es gerne machen würden, können es aber nicht. Man stellt sich die Frage, warum? Das ist doch so schön. Es ist so schön, dass wenn jemand Seelsorge lernt und studiert, ein eigenes Kapitel für die Kinder zu haben, Pastorenkinder, in vielen sogar in einem jüdischen Seelsorgebuch gibt es ein Kapitel, Pastorenkinder. Ich habe gestern bei uns in der Gemeinde über den widerspenstigen Sohn gepredigt. Aber zurück zu den Pastorenkindern. Die ganze Gemeinde beobachtet. Das ist doch das Kind des Gemeindeleiters. Meine Kinder genießen sehr viel Liebe und Zuneigung bei uns in der Gemeinde. Klar, verständlich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich kenne sehr viele Pastorenkinder, die sagen, in den Dienst, meine Eltern sollen noch froh sein, dass ich überhaupt an Gott glaube. Und es geht gar nicht darum, dass die Eltern etwas anderes leben, als sie predigen. Ganz ehrlich, alle, die gepredigt haben, alle wissen es, dass wir gewisses Original, gewisses Ideal predigen. Und zu Hause sind wir Menschen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir schlecht sind. Nein, wir sind einfach Menschen. Wir predigen das Original. So soll es sein. Aber nicht nur die Gemeinde, die Menschen, die in der Gemeinde sind, die Gläubigen passen nicht in dieses Bild vollständig, der Prediger auch nicht. Und das kriegen die Kinder mit. Aber das meine ich nicht. Die Blicke der Gemeinde sind sehr oft auf die Kinder gerichtet. Oft. Zu oft. Zuneigung, schön, Geschenke. Ach, jede zweite Woche kriegen meine Kinder irgendwelche Geschenke von den Gemeindemitgliedern. Schön. Gleichzeitig, jeder beobachtet, wie ist die Entwicklung, was sagen sie, was meinen sie und so weiter und so fort. Ich habe befreundete Gemeindekinder, Pastorenkinder, die sagen, das hat sie quasi aus dem Glauben für einige Jahre rausgeworfen, weil Pflicht. Du darfst etwas nicht machen, du darfst nicht wie die anderen sein, du darfst nicht frei sein. Warum? Alle schauen auf dich. Dein Fehlverhalten wirft schlechtes Licht auf deine Eltern, Pastorenkinder. Dazu kommt noch, der Prediger kommt hier hin, predigt in der modernen Zeit, 2024. Meine Tochter hat schon Handy. Meine Tochter kann schon mit YouTube umgehen. Kann ich mit den YouTubern oder YouTube-Predigern, so heißt das heute, mithalten? Nicht wirklich, weil unzählige Prediger gibt es im Internet. Ich kann nicht mithalten. Und die Menschen, die in die Gemeinde kommen und meine Predigt zuhören, wissen es schon sehr wahrscheinlich dann besser. 3 Klicks. Nachgeschaut, Originaltext, interlineare Übersetzung, aha, verglichen. Naja, gut, hat geklappt. Hatte recht, na gut, ist okay. Die Kritik 2024. Und ich rede erstmal über die Situation hier in Deutschland. Friedliches Land. Wir beten regelmäßig für diejenigen, die verfolgt werden, die tatsächlich für ihren Glauben ihr Leben riskieren. In Deutschland, ja, wenn ich jetzt mit der Kippa durch die Straßen laufe, heutzutage 2024, ist leider so, dass es gefährlich sein kann. Ja, das weiß ich. Aber setze ich die Kippa ab und keiner verfolgt mich für den Glauben an Jeschua. Was aber in anderen Ländern der Fall ist und zur Zeit Paulus auch der Fall war. Und Jahrzehnte später wurden sie noch mehr umgebracht und verfolgt. Lebensgefahr. Lebensgefahr. Es ist nicht allen bekannt, aber es gibt ja dieses Konzept von den Presbyteren, Bischöfe, wie viele sagen, ja, die katholische Kirche und so weiter. Wie ist überhaupt dieser Gedanke entstanden, die Geistlichen zu beschützen, die zu bewahren, die im gewissen Sinne abzusondern in der Zeit der Verfolgung? Die wurden zuerst verfolgt, dann die Gemeinde, weil den Kopf soll man erstmal abschlagen und dann wird der Leib schon nicht mehr überleben. So waren die Gedanken in der Zeit der Verfolgung. Die ersten, die verfolgt wurden, diejenigen hier, die sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben, die sich abmühen für den Dienst. Das ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema für einen Gemeindeleiter. Ich bin aber jetzt nicht in meiner Gemeinde. Und ich möchte unser Blick jetzt nicht auf mich mit mir lenken, sondern generell auf die Menschen, die sich für den Dienst entschieden haben. Ob hier in der Gemeinde, in anderen Gemeinden, Missionare. Ich weiß, dass wir in einem strukturierten Land leben. Heute Missionar wird meistens nicht von der Gemeinde ausgesandt, sondern er sucht sich ein Missionswerk und sagt, ich möchte mal in das Land dahin. Missionswerk schafft ihm die Möglichkeiten, die Rahmen, damit er finanzielle Mittel sammeln kann durch Freundeskreis, das kennt er sehr wahrscheinlich. Und dann fliegt er in x-beliebiges Land. Und da dient er. Kein direkter Bezug entsteht sehr oft zu diesem Mitarbeiter, zu diesem Prediger, zu diesem Missionar. Deswegen, ich möchte, dass wir uns Gedanken machen, wie viele Menschen, wie viele Missionare, wie viele Prediger, wie viele Pastoren, wie viele Diener Gottes weltweit gibt. Bei uns in der Nähe, hier in der Gemeinde, in den Nachbargemeinden, in der Stadt, außerhalb Deutschlands. Menschen, die sich dafür entschieden haben, sich abzumühen, hart zu arbeiten für den Herrn. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne nicht alle Missionare, aber die meisten, die ich kenne, die gehören nicht zu den Top-Verdienern. Zumindest was hier so die Top-Verdiener hier in Deutschland verdienen. Weltweit auch nicht. Hier und da hören wir über irgendwelche Prediger, die dann Geld sammeln und so weiter. Aber die Mehrheit der Menschen, die ich persönlich kenne, und ich kenne schon einige, sie haben sich für den Dienst entschieden, wissend, dass sie nicht zu den Top verdienen werden. Sie mühen sich ab. Und nicht nur oder nicht unbedingt im finanziellen Sinne, sondern das ist die Qual, die die Mitarbeiter Gottes tragen. Wie erziehe ich die Kinder? Wie werde ich den Ansprüchen der Gemeinde? Wie werde ich den Ansprüchen des Missionwerkes? Wie werde ich den Ansprüchen der Gesellschaft als Diener Gottes gerecht? Deswegen freut mich, dass Paulus das hier so schreibt und zweimal sagt er im Vers 16 und 18, so beschaffen und jedem, hier wurde das übersetzt, solchen, so beschaffen oder solchen, euch solchen, erkennt nun solche an, Vers 18. Es ist schön, wenn wir das als Anerkennung lesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Paulus gerade das meint. Ich denke, dass er in erster Linie die erste Bedeutung des Wortes versteht. Kennen, verstehen, versteht solche. Versteht die Menschen, die sich dafür entschieden haben. Vielleicht auch nicht, aber das möchte ich hier gerne lesen. Ich möchte uns alle einfach daran erinnern, die Menschen, die sich für den Dienst entschieden haben, zu verstehen, zu kennen, zu verstehen, was sie durchmachen müssen. Und wie gesagt, ich persönlich genieße es, wenn ich mit den Gemeindeleitern zusammenkomme und hinter der geschlossenen Tür, dass wir uns austauschen. Man wird mitgenommen, wir haben alle die ähnlichen Geschichten zu erzählen. Ich kenne einen Gemeindeleiter, der hat gesagt, ich gebe auf. Warum? Kinder, schon erwachsen, besuchen die Gemeinde nicht. Und er sagt, ich habe versagt, ich möchte aufgeben. Die Gemeindeleitung hat ihn dann zu sich eingeladen, hat gesagt, nein, das darfst du nicht machen. Wenn wir als Leib Jeschuas die Mitarbeiter Gottes danach messen werden, dann haben wir gar keine. Dann gibt es gar keine, die den Dienst übernehmen möchten. Der ist zum Glück auch geblieben, ist weiterhin Gemeindeleiter. Seine Kinder besuchen die Gemeinde weiterhin nicht. So ist das Leben bei vielen. Es ist nicht leicht, weil derjenige, der sich für den Dienst entscheidet, sich nicht nur abmüht, sondern auch falsche Entscheidungen treffen kann und trifft. Menschen sind Menschen. Deswegen möchte ich unsere Blicke auf Menschen lenken, die sich für den Dienst entschieden haben. Für die hier in Deutschland und außerhalb Deutschlands, die ihre Familie, ihre Interessen und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um für den Herrn zu dienen, um sich abzumühen, um hart zu arbeiten. Ich wünsche mir, dass diese Menschen in ihrem Dienst die Unterstützung, vor allem auch die Gebetsunterstützung, fühlen, spüren, erleben. Und ich glaube nicht, dass Paulus darum ging, dass einer sich dem anderen irgendwie, wie das so hier heißt, unterordnet euch. Ging es Paulus tatsächlich einfach um die Unterordnung? Oder ging es ihm eher darum, dass die Gemeinde oder die zur damaligen Zeit die Gemeinden diese Menschen verstehen und kennen? Ich wünsche uns allen, dass diese Menschen verstanden werden, gekannt werden und etwas Anerkennung auch bekommen. Amen.